Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Manchmal muss man einfach Glück haben. Kurz nach unserer letzten Folge kamen die richtig dicken Trailer zu Guardians of the Galaxy 3 und dem fünften Teil von Indiana Jones heraus. Keine Angst, wir lassen diese nicht außen vor und sprechen in dieser Folge über unsere Erwartungen. Wie gewohnt reichern wir das Ganze mit aktuellen Releases, Neuigkeiten und abgesagten DC-Superhelden-Filmen an. Ach ja, und The Last of Us darf natürlich auch wieder nicht fehlen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ja, ich grüße zur Episode 166. Wir haben auch den zweiten Advent, glaube ich, mittlerweile hinter uns gebracht. Und vermutlich, wenn ihr das hört, bewegt ihr euch mindestens schon mal in dem dritten oder viel, viel später. Herzlichen Glückwunsch dazu an alle, die ihr zukünftig dazuhören. Und entgegen zu diesen heimlichen Elfen, die in der Vorweihnachtszeit alles vorbereiten, machen mein Hörer und ich alles ganz transparent für euch. So haben wir auch nochmal die Geschenke aus der Vorwoche mitgebracht, so wie der Vorredner schon gesagt hat. Und deswegen begrüße ich und bin gespannt auf deine Meinung zu zwei wirklich großen Trailern. Hallo, lieber Ronny.
Das war eine richtig schöne Anmoderation, Alex. Wie immer eigentlich.
Danke, gerne.
Bin noch hin und her gerissen. Bin ich jetzt dein Hörer oder dein Vorredner?
Alles. Also ja, die Antwort ist ja, wenn du mich so fragst.
Okay. Nicht? Weiß noch nicht ganz, wie ich es einsortieren soll, aber lasse uns eher fortfahren, Alex.
Genau.
Bist du denn jetzt schon mehr in Weihnachtsstimmung als letzte Woche? Wir hatten da ja das Thema auch schon mal aufgerissen.
Dritter Advent. Naja, ich hatte ja erfolgreich das Guardians of the Galaxy Holiday Special geguckt. Geht. Ist okay. Ich hatte jetzt schon so Borderline-Schnee auch hier in Köln mal so ganz kurz.
Was ist denn Borderline-Schnee?
Also, naja, dass alles mal früh am Morgen so ein kleines Häubchen hat und dann ist nur noch Matschebatsch.
Okay, ja, schade eigentlich. Ja, ich muss mir die Weihnachtsstimmung immer noch mit genügend Gewürzspekulatius quasi aufzwingen und reinzwingen. Aber hier im Süden ist es jetzt mittlerweile auch gut unter die 0 Grad gefallen und
Nice. Ja. Fehlt also noch der Schnee, oder?
Ja, es ist auch, ich würde auch sagen, Borderline-Schnee.
Lass mich anders formulieren. Würde dir Schnee helfen, in vorweihnachtliche oder in weihnachtliche Stimmung zu kommen?
Tatsächlich bin ich ja immer so ein bisschen cringy unterwegs und brauche das eigentlich gar nicht. Aber wenn du dann früh morgens aufstehst und das ist alles so weiß gepudert und du merkst, da kommt immer so eine Ruhe auch mit, ja, von draußen. Das finde ich dann doch schon eigentlich wieder ganz gut.
Irgendwie. Das liegt daran, dass den gesamte öffentlichen Nahverkehr und Fernverkehr der Deutschen Bahn und allen anderen Verkehrsbetrieben einfach lahmlegt, weil niemand damit rechnen konnte, dass irgendwie Mitte Dezember vielleicht mal kalt wird.
Vor allem 2 Jahren hier in Freiburg hat das ganz gut geklappt, aber ich erinnere mich auch noch mal an meine Zeit in Köln. Ne? Da war so, ist das Schnee? Ist es, glaube ich, Schnee? Okay, dann kann sich drauf einstellen, ist fertig.
Ja, genau. Ja.
Ja, und kam auch jedes Jahr sehr überraschend, muss man halt sagen auch. Ne? Also was willst du machen?
Ja, die Bahn ist auch jedes Mal schockiert davon. Bundesweit tatsächlich.
Was erlaubt im Schnee.
Kälteeinbruch, ja. Ich bin gespannt tatsächlich. Aber ich glaube, mindestens ein Weihnachtsfilm geht trotzdem noch unter. Vielleicht auch 2, muss ich mal gucken, wie das Timing so passt, bevor wir dann tatsächlich, also hier Familie, Sack und Pack in die Weihnachtsferien durchstarten. Und dann müssen wir auch nochmal dann, glaube ich, nächste Woche volle Transparenz liefern, was das für den Insert-Episoden-Fahrplan betrifft.
Ach so, wenn du jetzt mal hier recht ordentlich die Füße hochlegst für die nächsten Wochen dann, nach Weihnachten.
Ich. Ich. Gut. Von daher hätte ich gesagt, lass uns doch vielleicht einmal jetzt hier in die Vollen starten mit den Ruckzuck-Reviews.
Im Hier und Jetzt, richtig.
Und es hat mittlerweile gute alte Traditionen. Ronny hat 2 mitgebracht, ich nur 1.
Hallöchen,
und von daher werde ich von links und von rechts gespoont, gelöffelt, gesandwiched, getriple-twixt. Wie auch immer du es nennen möchtest.
Okay, getriple-twixt war jetzt schon neu, aber tönt mich auch ein bisschen an, muss ich sagen.
dann habe ich meine Arbeit hier getan und übergebe an dich für deine erste Ruckzuck-Review.
Ich habe zwei Sachen mitgebracht, beide von Netflix und vielleicht grätschst du mir ja rein. Und
ah, ich weiß es
und
nicht.
Gleich maybe? Mit. Ich fange mit einer Serie an, Alex. Ah,
dann mache ich vermutlich mit, wa?
Ja, okay, schau noch mal. Und zwar heißt die 1899.
Ja, dann mache ich wohl mit, wa?
Oh, wow, da haben wir ja richtige alte Video-Wipes, Alex.
Ja, müssen wir gleich aufpassen. Frag dich mal, warum ich die nicht von mir aus schon mitgebracht habe.
Vorher?
Oder ja, wie? Oder jetzt, heute zum Beispiel.
Na, du hast sie doch mitgebracht, oder was?
Nein, nee, das ist nicht die Eins, die ich mit hatte. Ich kann jetzt nur mitreden, weil ich habe es gesehen, erfolgreich.
Ach
hatte aber
so. Alex,
ist nicht
warum,
in meinem,
warum sprechen in wir denn immer so aneinander vorbei bei den Ruckzuck-Reviews? Immer wenn ich denke, ich habe dich.
Ja, yeah. du you kinda got me, but no.
Okay, du redest mit, aber es ist nicht dein Highlight, was du gleich noch auspackst.
Highlight? No.
Ja.
Ruckzuck-Review? Yes.
Gut, das ist also auch kein Highlight, was er gleich mitgebracht hat. Komm, wir fangen
nein,
einfach
nein,
mal
ich
an.
Ich wollte nur die erzieherische Maßnahme bringen, dass wir aufgehört haben, es Highlights zu nennen, weil wir auch gerne mal Nicht-Highlights mitbringen.
Du und musst mich einfach sprechen lassen, dann bringst du auch die Zuschauer gar nicht mehr durcheinander und machst sie darauf aufmerksam. Zuschauer, ich meine Hörer und Hörerinnen.
Geht doch.
Auch das ist noch so eine Altlast von unserem YouTube-Beginn, glaube ich. Unsere Zuschauer. Und seit 3 Jahren machen wir keine Videos mehr. Naja. Alex, wo waren wir stehen geblieben? Bei den Ruckzuck-Reviews, glaube ich.
Und zu 1899.
Ich habe 1899 mitgebracht. Startete ja am 17.11. Ebenso richtig wie Dark, also der geistige Nachfolger, ebenso von Baran Bo-Odar und Jantje Friese, die das zusammen geschrieben und quasi auf die Leinwand gebracht haben. Unter anderem mit Andreas Pietschmann, um mal einen Namen vom multilingualen Cast hier zu nennen, den man ja auch schon aus Dark kennt und kannte. Und oder kennen könnte.
Antizipation bei mir, wie auch, glaube ich, bei dir, hoch.
Ja.
Weil Dark, also zumindest bei mir, so ein Stück weit tatsächlich auf einem kleinen Podest steht.
Ja.
Als so mit beste deutsche Export, den man so vorweisen kann, der letzten überhaupt.
Ich bin ja immer versucht, wenn ich so in Diskussion einsteige oder jemand sagt, was kannst du empfehlen oder was gibt's auf Netflix, da bin ich immer versucht, im Gesamtkontext zu sagen, Dark ist für mich eine der besten Serien überhaupt.
Ja, d'accord.
Crazy, oder?
D'accord. Also die erste Staffel auch hier nochmal hervorzuheben, aber nichtsdestotrotz fand ich, also erstmal muss man ja vorwegnehmen, danke Netflix, dass sie es fertig erzählen durften. Dark war das erste Mal, dass wirklich so international es mega angekommen ist und Netflix diese passende Plattform auch geboten hat und es auch angenommen wurde international. Ne? Und deswegen, glaube ich, war die Erwartungshaltung für 1899 groß, sehr, sehr groß,
ja,
vielleicht auch ein Stück weit undankbar groß.
Oha.
Ich hatte da so diese Dark Knight Vibes, so dieses, na, Dark Knight Rises muss besser sein, größer, alles muss toller sein. Und sie haben es ja auch eigentlich für mich also sehr erfolgreich angeteasert. Wir wussten ja sogar auch, dass sie technologisch neue Wege gehen,
ja,
indem sie nicht mehr alles on Location drehen oder mit Set Extensions, sondern sie den Mandalorian zücken.
Nee, yes.
Aber ich weiß gar nicht, ob es die gleiche Technologie ist oder...
Ja, es war The Volume, also...
So ein Derivat davon, aber ja, The Volume, gut.
Genau. Bei Dark ging es ja um Zeitreisen und Schubidu.
Yes.
Und lass mich doch nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es bei 1899 geht.
Falls kannst du das?
Naja, für die, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, um was es geht, bei 1899... Ja, geht es um Folgendes, und zwar Ende des 19. Jahrhunderts, treffen verschiedenste Charaktere auf einem Schiff Richtung Amerika aufeinander, auf dem zu neuen Ufern... Was habe ich denn da geschrieben? Auf dem zu neuen Ufern befindlichen Schiff, glaube ich, wollte ich hier schreiben, stoppt der Kapitän der Kerberos, um das verschollen geglaubte Zwillingsschiff, Achtung, Prometheus, zu untersuchen. Doch damit beginnt eine Reihe mysteriöser Zwischenfälle, welche die Reisenden an den Rand ihres eigenen Verstands bringen. Punkt.
Okay.
Ja, auch mal wieder so eine Stolper-Synopsis, ne? Kann man ja auch
genau
machen. Gut, aber ja, so viel sei gesagt. Es spielt auf einem Schiff.
Korrekt.
Oder spielt es, Alex?
Na, schon ganz schön viel auf dem Schiff unterwegs, ja. Kann
also
man schon, glaube ich, sagen.
Ich muss ja sagen, ähnlich wie du es gesagt hast, mit Dark Knights, mit extrem hohen Erwartungen hier reingeschippert. Und ich fand das Setting sehr interessant, eben auf einem Schiff. Ich fand es auch eine gute Ausgangsbasis, wo man, glaube ich, so kammerspielartig mit einem großen Cast was inszenieren kann. Ich habe mich aber von Anfang an mit der Serie schwer getan, denn gefühlt, und das hat sich auch mit der zweiten, dritten Folge nicht wirklich gebessert, hatte ich den Eindruck, dass alles an dieser Serie so ein Level unterhalb von dem Dark-Niveau spielt.
Das fand ich jetzt gar nicht so schlimm tatsächlich. Ich fand so insgesamt Production Value, Kostüme und so weiter und auch jetzt, ich sag mal hier so Ausleuchtung, Cinematografie, Bipapo, fand ich sehr hochwertig.
Ja, gut, da gehe ich mit, die Punkte, die du aufgezählt hast, ja.
Und
hast mich gerade ein bisschen kleiner gemacht, als ich mich gerade versucht habe aufzubauen.
Ja, ich kann es aber so ein Stück weit nachvollziehen, weil ich hatte mich auch die ersten Episoden schwer getan. Bei mir lag es aber primär daran, dass sie relativ viel zwischen den Figuren springen und ich keinen klaren Protagonisten für mich erkennen konnte. Und das war ja die Ausgangslage ganz klar. Aber bei Dark, die hattest du. Du hattest deinen Protagonisten. Der war Dreh- und Angelpunkt für letzten Endes diese ganze Handlung.
Für alles,
und
ja.
Richtig. Für alles, ja. Und 1899 wollte sich da nicht festlegen. Und ich fand auch keinen so es kristallisiert sich so ein bisschen eine Figur raus, aber die fand ich von Anfang an nicht so 100% sympathisch und deswegen hatte ich immer so Schwierigkeiten. Ich habe das, glaube ich, schon mehrmals gesagt, dass ich immer einen starken Protagonisten brauche zum Connecten. Der hatte mir hier gefehlt. Das wurde dann aber besser, weil sie diese ganzen Figuren, die gar nicht vielleicht nur Nebenfiguren sind, sondern relativ wichtig für die Handlung, ausstaffieren auch mit ordentlich Background-Story. Und das fand ich dann besser, da habe ich dann so ein paar Dinge gefunden, die mich auf jeden Fall motiviert haben, auch weiter zu gucken.
Ja, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, also es ging schon von Sekunde gefühlt halt eins los. Ich fand das Intro, das finde ich auch immer sehr interessant, das fand ich zum Beispiel zuletzt bei The Peripheral sehr gut. Hier bei 1899 fand ich auch das Intro direkt so ein bisschen generischer. Dann das Schauspiel fand ich auch recht hölzern. Das war bei Dark manchmal auch der Fall, aber da ist es so ein gutes Stück untergegangen in dem, was man gesehen hat. Und ich finde auch, da hatten wir glaube ich schon mal hinter dem Mikrofon darüber gesprochen. Ich habe echt gemerkt, dass man schon sich in Studiosets bewegt. Und das fand ich halt auch immer ein bisschen schade. Also ich hatte schon das Gefühl, es ist alles sehr klein und man kann es nicht größer erzählen, weil da hört irgendwo das Studio auf, da hört irgendwie das große Volume auf. Also da kann man
Dann hast du es relativ stark gesehen, wenn sie getrickst haben, fand ich.
Ja, genau.
Dafür, dass das Production Value insgesamt ja aber sehr, sehr hochwertig war. Mhm. Auf der anderen Seite fand ich, sahen einige Sets wirklich echt beeindruckend aus und auch die Set Extensions, also das Volume, wenn es funktioniert, dann funktioniert das wirklich richtig dolle gut, muss ich gestehen. Also konnte ich kaum mehr unterscheiden von echtem Set, aber ich gebe dir prinzipiell recht. Und zum Schauspiel bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob das so ein bisschen ihre Idee war, wie gelebt und gehandelt wurde um 1899. So ein bisschen reserviert, ein bisschen theatralisch.
Ja, theatralisch, hätte ich auch gesagt. Ne?
Weißt du, was ich meine? So,
aber das hatte ich bei Dark halt, glaube ich, auch schon so ein bisschen untenrum.
Das Gespür, kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber
ich fand, da ist es gut untergegangen halt.
Das, aber ja, vielleicht ist es aber auch einfach die Direction von Bo.
Oh, Bo.
dass du da quasi da in seine Handschrift einfach rauserkennst, dass er es gerne so haben möchte. Kann ja durchaus sein, ne?
Apropos Handschrift, die Story ist ja ähnlich wie bei Dark sehr mysteriös, aber ich finde auch, über den Verlauf der ersten Staffel kommt sie für mich nicht irgendwie so gescheit zusammen. Denn sie starten recht stark in den Stoff hinein und ich dachte direkt von Episode 1, okay, ist es eine Mischung eher Richtung Inception und Shutter Island, ist es eher sowas wie Matrix und dann habe ich halt 8 Folgen drauf gewartet. So, und dann werden aber in 7 Folgen wilde Haken geschlagen, sehr tiefe Charakterporträts auch gezeichnet, wie du es gerade schon gesagt hast. Aber auch mit dem Editing zieht sich dann oft eine Folge mal eher in die Länge. Es gibt zum Beispiel so eine schwedische Schauspielerin, der Charakter heißt ihr Tove in der Serie, wo mir in der Folge 3-4 Mal gezeigt wird, wie sie in ihre alte Vergangenheit springt, wo ich dachte, ich habe es jetzt beim ersten und zweiten Mal schon verstanden, wo ihr hin wollt, was ihr mit dem Charakter sagen wollt. Warum macht es denn jetzt
teilweise
nochmal 2 Haken?
Fand ich, einige Charaktere relativ viel Screentime, um dann zur großen Auflösung nicht mehr mit beizutragen, ohne jetzt zu sehr zu spoilern. Das habe ich nicht verstanden so ganz.
Ja.
Also ich hatte das Gefühl, Zeit wurde fast verschwendet auch an der Stelle dann.
Ja.
Und ich gebe dir recht, leider, das ist so ein bisschen dieses Lost-Phänomen oder wir beantworten vielleicht mal eine Frage, machen aber 5 neue auf und ganz viele rote Heringe auch dabei und du hast teilweise auch nicht wirklich die Chance, es erraten zu können.
Ja, definitiv.
Die Auflösung. Also an keiner Stelle geht's da fair zu im Drehbuch letzten Endes.
Und man wird echt stark an der Nase herumgeführt und das hat mich ein bisschen genervt auch immer wieder.
Ja, man hätte das entweder noch, glaube ich, ein bisschen eleganter erzählen können oder ein bisschen schneller zu Ende führen können, denn das sei ja mal vorweggenommen, komplett spoilerfrei, aber es geht auf jeden Fall weiter in einer zweiten Staffel und ähnlich wie bei der ersten Staffel von Dark machen sie auch da einen krassen Left-Turn, wie, glaube ich, dann diese zweite Staffel weiter erzählt wird. Ich stelle es mir spannend vor, habe damit auch so jetzt in der Form tatsächlich nicht gerechnet.
Mhm.
Von daher, das ist cool. Aber ja, also ich fand unterm Strich, fand ich trotzdem zum Beispiel auch die Musik gut, nicht nur den Score, den Soundtrack selber, sondern auch der, also es hatte dann so Tradition, dass immer ein Song läuft zum Abschluss der Episode. Die fand ich waren ganz geil gewählt, um so Vibes, die Vibes einzufangen.
Ja, die, aber auch die ein Stück weit, glaube ich, um dich an der Nase herumzuführen, um dich quasi in das auch falsche, falsche Zeitepoche zu locken.
Ja, die sind aber auch geladen inhaltlich, ne, die ganzen Songs, die da gewählt wurden. Bei mir sind die aber auf fruchtbaren Boden gefallen.
Ja,
aber
es sehr bekannte trotzdem, Songs hat er auch, ja.
Genau, haben sie trotzdem was sie hinbekommen haben, ist so ein Mut, so eine Stimmung zu erzeugen halt, trotz allem.
Ja. Hm?
Auch wenn Längen waren vielleicht oder die Handlung vielleicht nicht überall erzeugen konnte.
Mhm.
Ja, aber der Vibe, der kam, der ist konsequent durchgezogen und hat mir gut gefallen, war ähnlich so ein bisschen melancholisch tragend wie bei Dark, ne?
Ja.
Aber irgendwie anders.
Ja, aber ich habe mich, wie gesagt, für mich war es ein bisschen, hat man sich zu sehr aufgeblasen, dann auch für die schlussendliche Auflösung hat es dann bei mir nicht funktioniert. Denn erstens hatte ich schon Erwartungen, wo es hingeht, in welche Richtung, und dann kriegt man quasi das Ende auserzählt, war mir aber viel zu kurz, weil dann fast schon der Abspann kommt. Das hat man bei Dark ähnlich gemacht, aber da war in sich die erste Staffel ein bisschen geschlossener. Und deshalb fand ich jetzt hier das Ende halt sehr unzufriedenstellend.
Es geht dann sehr schnell, weil es wird ganz viel an Fragen eben nicht beantwortet und du weißt eigentlich, das kriegen sie nicht auserzählt. Und dann läuft ja auch in der letzten Episode die Zeit weg und du denkst dir, ja, dann geht ja hier krass in Vorleistung für eine zweite Staffel, ganz offensichtlich. Und genau das ist der Fall.
Genau. Ich habe für mich, um es vielleicht von meiner Seite schon mal abzuschließen, so ein kleines Fazit formuliert. Also 1899 für mich eine Serie, auf die ich mich echt dolle gefreut habe. Vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen. Aber ich glaube, auch objektiv gesehen gibt es für mich wenige wirklich sehr herausragend überzeugende Sachen, außer Look und Kamera. Das hast du jetzt auch nochmal richtig gestellt. Da kann man auf jeden Fall natürlich sagen, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber zwischenzeitlich, auch über die ganze Staffel betrachtet, zieht sich alles sehr lang. Der Twist vor allem wird ewig auf die lange Bank geschoben. Und die Auflösung war für mich dann echt nur mittelmäßig spektakulär. Ich habe gespürt, dass das für beide Autoren so war, dass man dann so geflasht sein soll. Da habe ich saß da und dachte, okay, darauf habe ich jetzt 7 Stunden gewartet. Für mich, ich hake das ab und bin dann vielleicht interessiert daran, wie es weitergeht. Aber ich habe den Eindruck gehabt, dass 1899 für mich als Film vielleicht sogar besser funktioniert hätte.
Ja, möglich, ja.
Die Bewertungen sind auch nicht ganz so krass wie bei Dark. Also bei Rotten Tomatoes sind es 79% Kritikerscore, also auf jeden Fall sehr, sehr solide. Auch knapp darunter nur 74% der Zuschauerscore. IMDb sehr, sehr gut mit 7,6. Aber ich habe mich extrem schwer getan, wirklich extrem schwer getan und war tatsächlich halt nur so mittelmäßig begeistert und mittelmäßig dann auch meine Bewertung von, das klingt fast wie so eine Abstrafung, 2,5 von 5 Sterne.
Oh wow, okay.
Ja.
Also ich fand es, wie gesagt, ganz, ganz unterhaltsam. Ich habe dann auch so ein bisschen den Zugang gefunden, konnte mich dann auch von der Stimmung einfallen lassen. Insgesamt von einem guten Production Value letzten Endes war dann natürlich interessiert rauszubekommen, was ist denn jetzt nur der Twist?
Mhm.
Und mit diesem ganzen Look and Feel bin ich jetzt auf jeden Fall interessiert genug, nach der ersten Staffel auf jeden Fall eine zweite weiter zu gucken. Und Netflix hat ja ausgiebig uns erklärt, dass sie sehr, sehr erfolgreich läuft, international auch. Also gehe ich ganz fest davon aus, dass es auch eine zweite Staffel geben wird.
Großes Making-of auch auf dem Netflix Making-of, YouTube-Channel
auch super interessant. Nee,
sogar auf der Plattform selbst, sorry.
Auf Netflix, genau, könnt ihr euch also da auch angucken. Wird auch direkt angeboten, wenn du fertig bist. Ist tatsächlich sehr interessant, auch wenn man nochmal wissen möchte, wovon wir jetzt wieder genau geredet haben, da mit diesem virtuellen Set. Ich bin nicht ganz so streng tatsächlich. Ich fühlte mich nämlich unterm Strich trotzdem echt gut unterhalten. Ich kann deine Kritikpunkte aber absolut nachvollziehen. Gehe die auch bis über weite Strecken mit. Würde aber trotzdem bei 3,5 Sternen landen.
Oh, da sind wir schon ein Stück weit auseinander, ja.
Ja,
ja. Ja, vielleicht war ich da auch gerade ein bisschen zu pessimistisch, aber ich dachte so, nee,
das ist ja alles gut. Da sind wir in Summe dann bei 3 von 5 und damit lässt sich doch dann auch, glaube ich, ganz gut leben. Ne?
Shake hands.
Shake hands.
Dann sag doch mal, was du für eine Achtung Ruckzuck-Review du noch mitgebracht hast.
Ruckzuck-Review von meiner Seite. Ich hatte letzte Woche, glaube ich, schon mal angeteasert, dieses von den Kritikern gelobte Horrorfilme.
Oh, stimmt, das hast du angeteasert. Ich hätte es kommen sehen müssen.
Jetzt siehst du den Horrorfilm nicht kommen, den ich mitgebracht habe, nämlich Barbarian.
Mhm.
Aus diesem Jahr. Warum habe ich den mitgebracht oder geschaut? Weil IMDb sagt 7,1.
Ich wollte gerade sagen, weil die da draußen sagen, du musst.
Rotten Score sagt 92% Kritiker-Score, eine Hausnummer. Aber 71% sagen Audience Score. So, und so, wo könnt ihr den jetzt denn überhaupt sehen, wenn, weil nicht mehr im Kino? Also entweder macht ihr eine VPN-Verbindung auf und kauft den euch für 3 € auf Amazon Prime, oder ihr habt vielleicht ein Disney Plus Abo und wartet bis zum 28. Dezember. Denn, und das muss ich gestehen, habe ich nicht kommen sehen, dieser FSK 18 Easy Horror Film landet auf Disney Plus. Nicht auf Prime oder so, sondern auf Disney Plus in diesem Stars Channel.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe den letztens auch auf so einem Release-Kalender rumflitzen sehen. Richtig, am 28.12. kommt das Ding auf Disney Plus
genau,
raus.
Genau, so. Worum geht's? Eine Frau, offensichtlich versucht sie von irgendwas wegzukommen, vielleicht von einer vergangenen Beziehung, ist für ein Jobinterview in Detroit, hat sich ein Airbnb gemietet, möchte da rein, kein Schlüssel da, und stellt fest, da wohnt schon jemand, nämlich
der
gute Bill Skarsgård. Mhm. Genau. So, wie kommt's? Auf zwei unterschiedlichen Plattformen, das gleiche Haus letzten Endes an zwei verschiedene Leute vermietet. Und das ganze Setup ist eigentlich, als Frau alleine, er bietet an, du kannst auch gerne hier übernachten, und dann klären wir das Ganze, weil es geht auch niemand ans Telefon, um das aufzulösen. Möchtest du da bleiben? Und es hat ganz, ganz unangenehme Vibes. Und dann finden sie beide eine Tür im Keller. Und dabei möchte ich es hier an der Stelle eigentlich auch schon bewenden lassen, weil dann kommen wir, glaube ich, schon ins Spoiler-Territorium, ja. Mhm. Ich möchte da wirklich auch nicht zu viel vorwegnehmen.
Ist da nicht der Justin Long noch dabei?
Der Justin Long ist auch mit dabei. Mhm. Und das ist ganz interessant, weil der kommt wirklich so aus dem Left Field mit einer im Prinzip komplett losgelösten Handlung in diesen Hauptplot mit reingerutscht, reingeschlittert. Der ist quasi ein Produzent, der einer Vergewaltigung bezichtigt wird in Los Angeles. Und was der jetzt da zu tun hat mit diesem Keller in einem Haus in Detroit, das möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmen, wie gesagt. Und wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist das Setup eigentlich wirklich ziemlich cool so, ne? Und ich habe
ja, der Trailer war auf jeden Fall interessant.
Der Trailer war interessant, und ich hatte auch gelesen, das war halt der Grund neben dem guten Score, dass es ein super twisty ist, dass du es nicht kommen siehst, wenn der Film dann diesen Left Turn macht, und hatte da extrem hohe Erwartungen und habe dann tatsächlich den ganzen Film über auf diesen Turn gewartet, bis ich realisiert habe, dass das, glaube ich, das war, was so schon, ich sag mal, im ersten Drittel da als Twist in Anführungszeichen passiert. Das ist schon das Ding, über das, glaube ich, alle gesprochen haben. Ah. Und als ich das realisiert habe, habe ich entsprechend auch realisiert, dass mich, glaube ich, der Film nicht so kriegen wird, wie es vielleicht andere gekriegt hat.
Okay.
So, das gepaart dann mit so einer, mit so einem grenzwertigen Budget.
Ja. Yeah.
Und teilweise wirklich stereotypen Figuren, auch was so Nebenfiguren betrifft. Mhm. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass das so bewusst Karikaturen sind letzten Endes. Da sind auch Rückblenden dabei, die sind solide erzählt und geben diesem über, naja, auch fast kammerspielartig erzählten Handlungen noch ein bisschen mehr Scope. Mhm. Aber es ist weder so ein direkter Horrorfilm, noch ist es ein richtiger Thriller. Also er bewegt sich schon so ein bisschen zwischen den Welten. Ich gucke gerade noch mal, als was er offiziell gelabelt ist, wenn ich das hier irgendwie rauskriegen kann.
Horror-Thriller?
Ja, wahrscheinlich dann, ne? Und ich erinnere mich, der Trailer hatte doch sogar angeteasert, wie die Leute im Kino in irgendwelchen Pre-Screenings, glaube ich, reagiert haben.
Oh nein, aber haben sie das da auch irgendwie hingeschrieben?
Glaube. Also, lass mich so formulieren.
Sagt Horror Mystery Thriller.
Ah ja.
Das sind die Tags.
Ja, das kommt, glaube ich, schon in Summe dann so eher hin, dass wir uns da so drinne bewegen. Ich finde halt, der Twist ist nicht so twisty. Mhm. Und inszenatorisch versuchen sie es spannend zu gestalten, und es ist auch kurzweilig genug, weil er geht nur eine Stunde 40, ne? So ein typischer Horrorfilm-Manier, das ist also ganz kurzweilig auch wegzugucken.
Yes.
Audiovisuell, finde ich, ist aber, das ist ganz viel gearbeitet mit so Weitwinkelkameras, und da verliere ich immer diesen cineastischen Aspekt so ein bisschen. Dann hört das immer relativ schnell für mich aus, so nach Hochglanzproduktion auszusehen. Und das ist ja auch okay, es kann ja auch Indie-Vibes haben. Das
so
muss
Blair
jetzt auch
Witch
nicht schlecht
dann
sein.
Oder was
aber
ist dann?
Ja, auch genau, so ein bisschen in die Richtung. Nicht unbedingt Found Footage, aber ich bin einfach nicht so richtig rangekommen. Ich fand das Setup, das erste Drittel wirklich, wirklich gut und alles, was dann kommt, was, glaube ich, mir so als der Twist verkauft wurde, das war okay. Ich habe das aber schon mal gefühlt so oder in so ähnlicher Form gesehen. Die große Auflösung am Ende, oh, da dachte ich mir nur, yes, okay, gut, habe ich jetzt irgendwie mit gerechnet, so semi-befriedigend. Und so ein, zwei ganz essentielle Fragen, die wirklich dem ganzen Plot, über den ich wirklich nicht reden kann, weil es mir wirklich leid tut. Aber wenn ihr euch das anschauen wollt, dann, ne, spoilerfrei, dem das Ganze zugrunde liegt, die werden nicht beantwortet einfach. Einfach, weil scheinbar nicht für wichtig genug erachtet, uns da alle Antworten zu geben. Und das war dann so ein bisschen enttäuschend, weil es wird definitiv, glaube ich, keinen zweiten Teil geben. Von daher ist es jetzt nicht, aus meiner Sicht, weiß ich nicht, der beste Horrorfilm des Jahres. Im Gegenteil, er ist okay. Man kann den, wie gesagt, einigermaßen gut weggucken. Und ich habe mich wirklich schwer getan mit einer Bewertung, weil...
Oh, wie ich letzte Woche bei Woman King, da habe ich mich ja auch zum ersten Mal so ein bisschen herumgedrückt, möchte ich meinen.
Ja, weil wie gesagt, ich glaube, das Setup ist total cool, aber er bleibt unterm Strich unter seinen Möglichkeiten und hat mich halt audiovisuell nicht so final vom Hocker gehauen und ich bewegte mich die ganze Zeit in meinem Kopf zwischen 2 und 3 und dann bleibe ich halt bei 2,5 hängen. Und ich glaube, das ist an der Stelle okay. Aber damit bin ich halt echt schon relativ weit weg, finde ich, von den ganzen anderen Kritikern und den ganz anderen Scores. Wer wäre natürlich sehr interessiert, dann mal vielleicht zu hören von jemandem, der es dann gesehen hat oder wegen mir dann auch ab dem 28.12. Auf die sozialen Medien erklärt mir kurz noch, warum das so gut ist. Oder ob ihr verstehen könnt, warum ich da so Probleme mit habe. Ich bin ein Fan von einem guten Horrorfilm.
Das klingt tatsächlich ein bisschen wie Woman King, was ich letzte Woche hatte, das Problem. Also ich bin da ja auch total gegen den Strom geschwommen. Aber ja, soll halt nicht so sein, Alex.
Nicht immer. So, hast du noch irgendwas, um die Stimmung wieder zu kippen?
Ja, vielleicht ins Positive. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch schon mal reingeguckt hast, aber mein zweites Highlight ist, wie angeteasert, auch von Netflix. Highlight. Meine zweite Ruckzuck-Review. Lass mich das dann in der Post richtig rumschneiden.
Guter Mann.
Und zwar habe ich mitgebracht Troll. Der kam am 1.12. auf die Plattform.
Nee, noch nicht gesehen.
Hast du noch nicht reingeschaut.
Aber im
ne?
Trailer hatten wir ja schon bescheinigt, könnte cool sein, ja.
Wir haben ja gesagt, kommt aus Norwegen das Ding vom Roar Utak, beziehungsweise Roar Utak. Ich werde nicht müde, um das immer wieder so auszusprechen.
Nice.
Und für alle, die sich darunter und vielleicht nach dem Trailer immer noch nicht vorstellen können, um was es geht, hier nochmal kurz zusammengefasst. In den Bergen Norwegens soll eine neue Schnellstraße direkt durch eine massive Felsformation gebaut werden. Doch die Bauarbeiten erwecken eine Kreatur, die nur aus Märchen bekannt zu sein scheint. Wissenschaftlerin Nora soll die Regierung helfen, gegen das Monster anzukämpfen. Doch die mystische Kreatur scheint unverwundbar. Ich glaube, mehr kann man fast gar nicht dazu sagen.
Ja, der Trailer hat, glaube ich, auch schon alles gesagt, ne?
Ja, also viele haben ja auch so gesagt, ah, so Godzilla auf norwegischem Boden, nur mit Trollen.
Ja, King Kong, Godzilla, genau.
Echse,
ja.
Ne? So ein bisschen King Kong-mäßig.
Kaiju-Action aus Norwegen.
Oh ja, Kaiju-Action aus Norwegen, das trifft es ganz gut. Und ich hatte, wo es losging, da dachte ich so, also, lass mal gucken, wo die Reise hingeht. Denn also ich weiß nicht, ob es an meinem Stream lag, aber der Film beginnt so mit ein paar matschigen Naturbildern und dann kommt so ein bisschen wackeliger Greenscreen, wo so Leute in den Bergen sitzen. Da dachte ich so, das ist aber ein schlechtes Omen jetzt, ne? Oder mal gucken, wie es weitergeht. Zum Glück werden die Visual Effects zumindest sehr solide letzten Endes auch. Und was wirklich mich direkt dann auch relativ schnell gecatcht hat, ist die Kamera. Und das Grading, also das sieht wirklich extrem überzeugend aus, das ist wirklich halt mehr als boxsolide, also wirklich teilweise auf internationalem Niveau, möchte ich jetzt mal meinen. Du siehst immer noch so ein bisschen so die skandinavisch-europäische Herkunft, aber es sieht schon sehr, sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Und ansonsten, das kann jeder erstmal nehmen, wie er möchte, ist es recht gewohnte Monsterfilmkost. Hast eine
Aber ist es so lustig, weil der Trailer hatte so einige klamaukartige Sequenzen mit drin?
Also die Story an sich ist erstmal so, okay, da kommt ein Monster, dann hast du so einen Leugner in der Regierung, so einen schmierigen Typ, ne? Dann hast du typisch die Wissenschaftlerin, die von ihrer Arbeit weggezogen wird, ist auch so ein bisschen nerdy und natürlich ist sie das dann, die letzten Endes die Wahrheit herausfindet, weil ihr Vater auch schon immer so von Märchen erzählt hat. Vater auch ein bisschen crazy, ne? Wird dann irgendwie aus seiner Berghütte rausgeholt und hilft dem ganzen Team nochmal so ein bisschen. Aber die Regie schafft es immer wieder, so kleine herzliche Momente, finde ich halt, in den Film halt reinzubringen. Also es gibt, wie gerade angeteasert, so eine Vater-Tochter-Beziehung kennt man an sich schon, aber die erhält zumindest genügend Tiefe, dass man denkt so, ja, es ist recht sympathisch, was da so versucht wird zu erzählen, und sie kriegt auch relativ viel Screentime, diese Vater-Tochter-Beziehung. Dann hast du natürlich auch bekannt irgendeinen Sidekick, der da an die Seite gestellt wird, in Form von Andreas, wie er hier im Film heißt, ist so typisches Comic-Relief, aber es ist schon recht herzlich gemacht und nicht so komplett platt, ne? Also du kriegst jetzt nicht die ganze Zeit durch ihn, auch so ein typisch schlaksiger Nerd, keine One-Liner, sondern teilweise, ich musste zweimal zurückspulen, damit mein Rudel, was mitgeguckt hat, diese kleine Andeutung im Hintergrund so mitbekommt, die kurz vorm Schnitt noch so angedeutet wurde. Da geht's um so eine Szene, wo jemand von Muskelkraft spricht, und wenn du zweimal hingeguckt hast, dann passiert was im Hintergrund, wo quasi der Sidekick sich so ein bisschen an den Bizeps fasst, und das ist in dem Moment halt super lustig. Ich fand's zumindest super lustig. Und da sind so kleine Noten, die du so blink and you miss it, ne? Aber da merkst du, da hat die Regie am Set hat sich da ein bisschen Gedanken gemacht und wollte da so ein bisschen ein paar Momente zum Schmunzeln mit Herz halt reinbringen. Und das ist letzten Endes zu dem, was es ist, ein Monsterfilm, eigentlich schon alles, was ich sagen kann. Und mein Fazit ist dementsprechend, dass schon Troll tatsächlich auch dieses Monsterkino, also wirklich dieses große Blockbuster-Monsterkino, auch wenn es an einigen Stellen natürlich ein bisschen kleiner ist, jetzt mal nach Europa bringt. Und auch wenn natürlich die Effekte und die Story viel Altbekanntes liefern, so weht doch immer wieder so ein netter, geerdeter, frischer Wind. Und wie gesagt, Blockbuster-Look, aber immer wieder mit dem Herzen am rechten Fleck, fand ich zumindest. Und Troll, das kann man schon mal sagen, nimmt es sich auch nicht, ein mögliches Sequel offen zu halten. Und ich saß am Ende da, ich glaube, unser komplettes Rudel, wie wir das geguckt haben, und meinen so, warum denn nicht? Also wir wären dabei.
Okay, cool. Klingt doch ganz kurzweilig.
Die Kritiken sind ganz witzig, noch 89% bei Rotten Tomatoes, also recht weit oben, 48% bei den Zuschauern, also eine richtig große Schere, fast die Hälfte davon. Nee. Beide treffen sich bei IMDb und gehen damit noch 5,9 auseinander, also ne, da ist das Gurkenwasser schon nicht mehr weit. Aber ich hatte meinen Spaß, dachte so, wenn du zwischen den Zeilen so wirklich diese Regie rausliest, und ich fand's cool gemacht, wirklich, war ja kein großer Godzilla 2-Fan zum Beispiel.
Ja, oder schon.
Godzilla vs. Kong. Aber hier gebe ich gut gemeinte 4 Sterne mit.
Okay, schön, ja, freut mich. Ich meine, mich kriegst du ja immer mit Kaiju Action, wenn du jetzt hier so schon gesehen hast und sagst, ja. Kann man Zeit mit verbringen, dann rutscht er auf jeden Fall weiter nach oben. Vielen Dank.
Witzigerweise gegen den Trend, ich glaube auch roundabout 1 Stunde 40. Also relativ gut weggesnackt.
Okay.
Weit unter der 2-Stunden-Marke. Und damit kommen wenn wir jetzt bei den Ruckzuck-Releases durch sind, schon zu den Releases, oder?
Ja, dann kommen wir zu den Releases, und vielen Dank, dass du nochmal so ein bisschen es auf einer positiven Note hast enden lassen.
Ach, ja, Gott sei Dank, ne? Damit wir hier mit guten Vibes weitermachen können. Sind relativ übersichtlich diese Woche die Releases. Ab 15.12. kommt ins Kino After Sun. Regiedebüt von Charlotte Wells. Das kriegt ja schon so ganz viele Independent-Filmemacher Lobhuldeleien mit, und Vater-Tochter-Beziehungs-
natürlich
Drama, viel good Coming-of-Age-Movie, I don't know, aber behalte den mal auf dem Schirm. Außerdem mit im Kino End of Sentence, beziehungsweise zu Deutsch Dem Leben auf der Spur, ein Film mit John Hawks und Logan Lerman, seit 2019 irgendwie rumvegetiert, jetzt endlich im Kino. Weiter mit dabei, der deutsche Titel zumindest, Frieden, Liebe und Death Metal. Ein Film, glaube ich, ursprünglich aus Spanien, erzählt aber eine Geschichte um den Vorfall von 2015 im Bataclan in Paris, wo dieses dumme Attentat passiert ist. Sah vom Trailer sehr aufwühlend aus, geht so ein bisschen darum, wie du letzten Endes das so versuchst zu verarbeiten, und damit halt, ist es gut, es zu vergessen oder nicht, aber es sah sehr hochwertig gemacht aus.
Das stimmt.
Und auch am 15. Netflix kommt Who Killed Santa? A Merleville Murder Mystery.
Tatsächlich, muss ich gestehen, ich habe das gesehen, ne? Also, Murderville.
Bist du jetzt heiß? Weil ich hätte jetzt gedacht, ich habe Murderville immer noch nicht gesehen. Das wäre jetzt vielleicht für mich der Kicker einzusteigen. Oder sagst du,
Ich war super heiß auf Murderville und war in Summe, es konnte man so laufen lassen, aber es ist weit unter meinen Erwartungen zurückgeblieben, muss ich gestehen. Und ist eigentlich immer dann am lustigsten, wenn die Figuren tatsächlich brechen und sie es halt auf Kamera haben.
Mhm.
Von daher bin ich skeptisch, aber wäre halt auch wieder so ein One-Off hier, um die Weihnachtsstimmung vielleicht noch ein bisschen weiter zu pushen.
Alrighty.
Vielleicht.
Zwei Filme noch, die ich erwähnen möchte bei den Releases, eher weniger weihnachtlich, glaube ich. Bardo ab 16.12., die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, nach der Kinopflichtrunde jetzt auch auf der Netflix-Plattform. Mhm, und auch The Recruit mit Noah Centineo. Da hatten wir nicht über den Trailer gesprochen, aber sah so nach einer Spy-Thriller-Komödienmischung aus.
Ja, ganz, ganz schwierig. Du hast ja gemeint, sieht noch ganz cool aus. Ich hatte es mir deswegen auch angeschaut und muss sagen, bin ich jetzt nicht so richtig bei dir.
Ja, ich weiß es halt nicht. Der Trailer hat
wirkt ein bisschen sehr hölzern so.
Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht gucke ich da mal rein. Vielleicht gebe ich dem Ganzen eine Chance sehen.
Ja, ja.
Wer kriegt denn bei Netflix vielleicht keine Chance mehr? Neuigkeiten.
News, genau. Bei den News. Ich bin ja hier ganz, ganz großes Team Mike Flanagan.
Mhm.
Der zuletzt The Midnight Club auf die Netflix-Plattform gebracht hat und sein The Fall of the House Usher Interpretation von einer Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, die steht noch in den Startlöchern sogar.
Mhm.
Und da ereilen uns schon die News, dass aber scheinbar dieses Vertragsgefüge des Flanagan-Verse, wie es tatsächlich auch selber tituliert wird auf Netflix, sich dem Ende neigt, denn er hat einen Vertrag mit Amazon Prime abgeschlossen. Muss ich gestehen, auch nicht mitgerechnet. Ich dachte, das wäre so mit Netflix so ein Match made in heaven. Mm. Aber scheinbar nicht. Oder Prime hat das bessere Angebot gemacht. Und unmittelbar danach, wirklich, ich glaube, zwei Tage später, einen Tag später oder so, ereilten uns dann die News, dass Midnight Club gecancelt wurde.
Mm-hmm.
Und weiß ich nicht, ich habe da ganz viele kontroverse Gedanken, was da was bedingt hat oder auch nicht. Aber ich meine, wenn eine Option auf eine zweite Staffel vorhanden gewesen wäre, dann ist das doch bestimmt vertraglich alles safe gewesen. Also auch wenn er dann da schon mit Prime unterschrieben hat, wird er doch dann bestimmt Optionen gehabt haben, für Netflix da weiterzumachen. Ganz, ganz komische Nummer. Und er hat dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, Rache geübt oder nicht, aber er hat auf jeden Fall die komplette zweite Staffel in so Blockform runtergeschrieben auf seinem Tumblr, der Flanagan. Mhm. Das war ganz schön für mich, um noch so ein bisschen abzuschließen zu können, weil ich habe ja das natürlich schön geguckt im Midnight Club.
Mhm.
Fühlte jetzt auch meine Fragen einigermaßen beantwortet. Denke mir jetzt rückblickend sogar, hätte vielleicht eine bessere Staffel noch werden können als die erste sogar.
Okay.
Rein inhaltlich, weil sie da so abfeiern.
Ja, dann wäre es ja schon schade eigentlich.
Auserzählt gewesen damit, ne? Also in zwei Staffeln abgeschlossen, hätte ich gut mit leben können.
Mhm. Ja, aber sollte jetzt anscheinend nicht so sein, ne? Also er hatte ja auch Midnight Mass und Haunting of Hill House.
Haunting of Hill House, genau.
Und Bly Manor hat er auch. Ja, stimmt. Ja. Also es war eine richtig lange Vita jetzt mittlerweile schon in Koop
mit
Netflix. Ja.
Aber wie gesagt, scheinbar, ich weiß nicht, was sie da für ein Vertragsgefüge hatten, über mehrere Jahre, mehrere Shows, wie auch immer, ist jetzt ausgelaufen. Mhm. Und ganz frisch kam jetzt die Tage noch rein, dass er wohl an einer The Dark Tower Trilogie, würde ich schon sagen, Serie für Prime arbeiten soll. Das ist Material von Stephen King, die ich gelesen habe und für immer noch eine der größten Buchserien aller Zeiten erachte. Über den Film möchte ich nicht sprechen.
Ich wollte gerade sagen, halt
vor dem Herren.
Stopp, was hatten wir nicht? Was war das letztens mit Matthew McConaughey und Idris Elba?
Ja,
habe ich das
Schmutz.
Nicht? Ja,
okay. Schmutz.
Okay.
Es ist nicht mal den...
Die Erwähnung wert.
Den Atem würdig, den wir hier gerade dafür vergeuden.
Okay, das klingt
daher,
nicht nach einer Empfehlung.
Korrekt. Mhm. Die Bücher sind aber eine Empfehlung, wenn man Stephen King-Fan ist.
Mhm.
Vorher gerne alles andere von Stephen King lesen, dann hat man da wirklich viel von. Und ihr hat Flanagan gesagt, ja, 5 Staffeln. Pilot hätte ich schon mal geschrieben, 5 Staffeln hätte ich quasi da so eine Roadmap für. Und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gib dir hart und Prime ist ja all in, gib dem wieder hier 1 Milliarde, Herr der Ringe.
Ich wollte gerade sagen, anscheinend liegt da noch genug Geld rum, was man dem Flanagan jetzt hinterher schmeißen kann. Oh Mann, es gibt ein paar andere Leute im Filmbusiness, die sind da ein bisschen restriktiver. Kann das sein,
Lass mich noch gerade kurz abschließen mit
ich hab
ein
tolle
Auge und ein freundes Auge quasi. Ne?
Bei der nächsten News oder bei Flanagan
News?
Nee,
bei Flanagan News quasi.
Ah ja. Okay, gut. Also es geht weiter und mal gucken, inwieweit.
Genau, jetzt reden wir einmal ganz, ganz groß noch über, weiß ich nicht, einmal linke Klatsche, rechte Klatsche, DC.
Ja.
Scheinbar wischen James Gunn und der Safran ordentlich feucht durch da gerade nochmal.
Also James Gunn, der Regisseur von Guardians of the Galaxy und zuletzt die Suicide Squad, ist ja jetzt quasi das Oberhaupt von dem DC-Movie-Universums-Dingens, genau.
Genau, zusammen mit Peter Safran teilen die sich das ja quasi, die CEO-Rolle. Und jetzt wurde schon mal bekannt gegeben, Wonder Woman 3 wird es nicht geben. So ein bisschen überraschend, weil die
nicht
1
war... Nicht in der jetzigen Form anscheinend, wie es ja so hieß.
Ja, wir werden sehen, was das jetzt konkret bedeutet. Gal Gadot hat ja selber... für nötig gehalten, auf Twitter nochmal sich zu bedanken für den Support. Der zweite kam nicht gut an, weder bei den Kritikern noch im Boxoffice. Wobei man sagen muss, war auch Corona-bedingt, aber der Film war halt auch einfach mal nicht gut.
Ja.
Trotzdem kam ja aber in der Popkultur Gal Gadot als Wonder Woman extrem gut an, auch bei mir.
Ja.
Und der erste Film war auch richtig dolle gut.
Ja.
Ich kann aber ein Stück weit nachvollziehen, wenn vielleicht ein dritter Film auch nicht mehr so richtig reinpasst, weil es ja so ein Stück weit Snyderverse und das zerschlagen sie ja jetzt und das bringt uns jetzt schon zum nächsten Punkt.
Oder jetzt kredite ich noch mal ganz kurz rein. Ist ja für Patty Jenkins jetzt auch eine komische Zeit. Ne? Also Wonder Woman 3 ist jetzt on hold und Rogue Squadron ist ja auch on hold bei
Disney+. Weiß nicht, wovon du redest.
Also da zwei riesige Projekte, wo sie jetzt quasi in der Schwebe ist.
Ups.
Hat sie da Wonder Woman 1984, also der zweite Teil, so mitgenommen oder den Street Credit da so runter gehandelt? I don't know.
Ja, das kann ich fast nicht glauben.
Dann machen wir noch die rechte Klatsche hier noch. Die
ja, es geht ja noch weiter, genau. Denn wer den After Credit von Black Adam gesehen hat, herzlichen Glückwunsch. Aber es ist bekannt gegeben worden, dass es ein Cameo geben soll von Henry Cavill als Superman im Flash. Es ist aber auch bekannt gegeben worden, dass überlegt wird, das wieder rauszuschneiden. Das ist auch noch kein, es wurde ja groß angekündigt, wir hatten darüber gesprochen, dass es ein Man of Steel 2 geben soll.
Ja, warte mal, den Aftercredit rauszuschneiden.
Von The Flash.
Ach so.
Also es ist nicht klar, ob es ein Aftercredit ist oder ein richtiger Cameo.
Einfach der Superman ist im Aftercredit von Black Adam.
Oh, Spoiler. Wow, Ronny.
Das haben wir doch hier schon mal gesagt.
Ja, ja, ist richtig.
Also,
Scheiß
Aftercredit.
Dwayne The Rock Johnson hat ja es selber auch auf Social Media angeteasert, dass er dafür gekämpft hat, dass Henry Cavill zurück darf. Und Henry Cavill hat sich ja schon gefreut und hat angeteasert, dass es einen zweiten Man of Steel geben wird und so weiter und so fort. Und jetzt kommen aber James Gunn und Peter Safran und scheinen eventuell das nochmal auf links zu drehen, weil ich glaube, diese Ankündigung kam vor der Ankündigung des Spitzenwechsels sozusagen.
Ja.
Und es gibt weder einen Schreiber noch einen Regisseur für den Man of Steel Film und angeblich wo auch noch nicht mal Vertragsgrundlagen über einen zweiten Film, wo ich mich dann aber frage, na Moment, aber mit Henry Cavill muss es doch bestimmt was geben, weil ansonsten kündigt er ja nicht Witcher und geht auf Social Media und teasert das an. Also das passt für mich alles noch nicht so ganz zusammen. Oder ist es wirklich so krass, dass James Gunn und Safran sagen, wir machen das jetzt alles nochmal ganz anders und Snyder wird komplett getötet.
Könnte es denn, James Gunn hat ja letztens auch so ein Bild geteasert, dass es so ein größeres
Kingdom Come, ja.
Hol mich da gerne nochmal ab, was das ist. Das ist auch nochmal so ein Superhelden-Zusammenschluss.
Kingdom Come ist eine Superhelden-Story, die sich quasi auch durch die Zeitreisen zieht. Also eigentlich jetzt gar nicht so weit weg von dem, was beim Snyderverse schon begann.
Angerissen worden, ja, okay.
Genau, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wo gerade die Reise hin soll, aber der Punkt ist am Ende, dann nehmt euch das mit, ist gerade absolutes Chaos da und ich habe das Gefühl, dieser Spitzenwechsel hat es aktuell noch nicht besser gemacht. Er macht es aktuell nur noch schlimmer und das ist kaum möglich, wenn man sich die letzten X Episoden von uns anguckt. Denn da ist gerade bei Warner Discovery absolutes Chaos.
Aber Alex, vielleicht muss man ja irgendwann mal zwei Schritte zurückgehen, um letzten Endes wieder einen Schritt vorzumachen. Vielleicht machen sie
ja,
das ja gerade.
Ja, dann killt deswegen mir alles. Kassen die alle neu,
okay,
macht mal komplett.
Alex,
dann,
Alex,
ja, na, also wenn dann richtig, aber nicht dieses komische Pseudo-Soft-Reboote mit diesen Spin-Off-Standalone-Filmen, die sie immer noch machen.
Ja.
Denk dran, ne, wir bekommen einen Joker und einen Joker 2.
Ja.
Komisch. Lass uns mal vielleicht davon weggehen und nochmal drüber sprechen, wenn wir vielleicht ein paar konkretere Dinge wissen, zum Beispiel, ob es ein Man of Steel 2 geben wird oder nicht.
Okay, Alex, bin ich dabei, ja. Das heißt, wir kommen jetzt bei den Trailern von
genau,
Superhelden
wissen wir ja,
zu Literatur, möchte ich fast schon sagen, ja?
Ja, aber vor allem wissen wir da, dass es ja kommt, weil wir haben einen Trailer.
Das stimmt allerdings, ja. Wir haben einen Trailer, nachdem es schon einen Teaser gab, zu The Pale Blue Eye mit Christian Bale, Gillian Anderson, auch gerade so ein Hans Dampf eigentlich gefühlt.
Ja, wieder viel zu sehen, ne?
Ja, und es geht um Edgar Allan Poe, ne, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja und nein, der spielt da zwar mit, ja, porträtiert von Henry Melling, aber am Ende geht es eigentlich darum, dass Morde passieren, wahrscheinlich sogar Ritualmorde.
Und er so eine Art Zeuge ist quasi.
Genau, oder ist er. Mm-hmm. Und Ich fand, es sah ziemlich, ziemlich gut aus. Wir haben jetzt so einen richtigen Trailer und da kommt nochmal raus, dass es wirklich eigentlich so ein Krimi ist. Das Setting ist natürlich ein anderes, aber ich hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dich an die purpurne Flüsse-Vibes erinnern kannst.
Oh, das ist schon ewig lange her.
Aber ja, ja, ich weiß, aber so ein bisschen ganz andere Zeit, versteht mich nicht falsch, aber dieses, es geht um Ritualmorde, es geht wirklich um Detektivarbeit und Beweise finden und Verschwörung aufdecken und es hat mir echt gut gefallen, muss ich gestehen. Also ja. Ich sehe auch Christian Bale gerne und muss sagen, freue ich mich auf jeden Fall einigermaßen drauf. Und so lange hin ist es nicht mehr. Am 23. Dezember kommt die ganze Nummer auf Netflix. Schon.
Das schönes ist wirklich nicht mehr
Weihnachtsprogramm.
Das kann man auf jeden Fall einschmeißen, denn es sah ja zumindest sehr winterlich aus im Trailer.
Das stimmt. Genau. Aber ja, ich bin auf jeden Fall all in Krimi mit Christian Bale.
Ja, es sah schön. Auch so ein bisschen halt so Deep Cut-mäßig aus, jetzt nicht so spektakulär und krasse Mörder-Szenen, sondern tatsächlich wirklich so Thriller.
Ja, so Mörder-Mystery, ne? So,
ja.
Ja, genau. Und weißt du, was wir auch nochmal mitgebracht haben? Du hast es, der Redner da im Intro hatte schon angedeutet.
Ich war die ganze Zeit nur am Luft holen, Alex, damit wir es halt nochmal richtig rausblasen können.
Wir haben noch einen Last of Us Trailer
bekommen. Ja, The Last of Us, genau. Wir hatten ja eher nur einen Teaser bis jetzt. Das ist ja jetzt der official Trailer, der jetzt rauskam.
Ja,
auch nochmal ein bisschen anders aufgezogen. Und da gehe ich direkt all in. Es wird ein bisschen mehr gezeigt, was auch die Story angeht. Ich hatte in dem Trailer ein bisschen das Gefühl, dass sie uns mehr gezeigt haben von dem, was man jetzt vielleicht nicht aus dem ersten Spiel vor allem kennt. Also so ein paar Interaktionen und noch so ein paar Story-Titbits. Und da dachtest du die ganze Zeit, es ist vielleicht eher tatsächlich wirklich story-driven, weil wir haben ja auch ganz viele Independent-Regisseure und zum Schluss fängt es aber noch mal ein bisschen an zu krachen. Es gibt auch mal noch mal so eine Monster-Einstellung, sag ich mal, wo ich dachte, aber vielleicht sind das nur... Ja, aber vielleicht sind das ja tatsächlich eher so diese fein nuancierten Szenen, wo es nochmal richtig kracht. Ein bisschen wie bei Breaking Bad damals, weißt du, was ich meine?
Ja, und das hat ja aber auch so ein Stück weit Last of Us als Spiel schon ausgezeichnet, ne? Dass wenn es knallt, knallt es richtig und es ist intensiv und dann aber abgewechselt von unglaublich ruhigen, emotionalen Szenen. Ich bin super gespannt. Es gab so ein paar Cameos, die ganz kurz zu sehen waren schon, vom Voicecast auch von The Last of Us. Das fand ich ziemlich cool, dass sie die damit eingebaut haben. Ansonsten habe ich natürlich erkennst du ganz viele Szenen auch aus dem Spiel wieder trotzdem, ne? Auch wenn viel Neues dabei ist.
Stück weit plakativer auch jetzt Nick Offerman hier nochmal eingearbeitet in den Trailer. Also er scheint eventuell keine super kleine Figur zu spielen, ne? So eine Episode, sondern er streckt sich da vielleicht ein bisschen.
Ja, mal gucken, ja.
Bisschen länger, mal gucken. Genau. Aber nach wie vor, 15. Januar, ist es Deutschland oder ist das HBO?
Nee, es ist ja, glaube ich, synonym 16. an der Stelle.
Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, immer zwei Daten gesehen. Aber roundabout 15. Januar.
Und auf Sky.
Ich bin hot. Also es sind jetzt wirklich halt nur noch 4-5 Wochen roundabout. Ich bin da all in.
So sieht's aus.
Gibidi.
So, und wir hatten ja versprochen, dass wir nachreichen. Da sind zwei dicke Dinger noch rausgekommen.
Unsere Folge ging noch nicht mal richtig online. Da kamen quasi zum Sendeschluss hier noch zwei riesen Blockbuster-Trailer quasi reingekrätscht.
Fangen wir mit dem ersten an. Das große Finale der Trilogie, das Loblied von James Gunn, Marvel's Guardians of the Galaxy 3.
Sein letzter Beitrag zum Marvel-Universum.
Ja, am 5. Mai kommt die Nummer, also ist noch eine ganze Weile hin.
Finally.
Aber, genau. Das große Finale, lange angeteasert. Das Cast ist wieder komplett am Start. Diesmal sogar ergänzt noch durch Will Poulter, der hier den Adam Warlock spielt. Im Trailer sieht man den nur ganz kurz, was lustig ist, weil der in den Comics eine extrem zentrale Figur ist. Er wurde, glaube ich, angeteasert schon am Ende von Guardians 2.
Irgendwo war er schon mal
in der Kiste drin.
Ja, richtig, genau.
Jetzt sehen wir ihn hier einmal in echt. Ich glaube trotzdem, dass er eine größere Figur ist, auch wenn der Trailer uns ja noch nicht viel zeigt. Denn insgesamt muss ich sagen, der Trailer setzt, bringt gute Vibes. So, er hat die Lacher, er hat die Stimmung. Er zeigt nochmal, dass es, glaube ich, sich mit der Vergangenheit auch beschäftigt. Und es wirkt alles sehr final. Aber es ist keinerlei Plot zu erkennen im Trailer für mich.
Nee, ist keinerlei Plot, aber du wirst schon darauf eingestimmt, dass es ganz sicherlich so eben genau das letzte Abenteuer in dieser Formation sein wird.
Genau.
Wirst auch nochmal emotional abgeholt, wenn du die ersten beiden Filme kennst, wie das Team aufgebaut ist, wie es funktioniert. Ich glaube, in den ersten 30 Sekunden gibt es so eine kleine Einstellung, wo auch nochmal so ein Stück Vergangenheit vom Raccoon gezeigt wird. Yes. Es kommt direkt ein Deep Cut in meine Seele hinein. Direkt ein bisschen Pipi in den Augen gehabt und bin gespannt, wie sie es abschließen, ohne es vielleicht tutto completi abzuschließen, wenn du
weißt. Sie werden es niemals never ever komplett abschließen. Aber ich kann es mir, um ehrlich zu sein, jetzt auch nach dem Holiday-Special, ich kann mir aktuell die Guardians in welcher Konstellation auch immer nicht so richtig vorstellen ohne James Gunn. Gerade. Das wird spannend, die Zeit danach.
Genau, ich wollte es gerade sagen, wenn auf
so
jeden
große
Fall.
Große Fußstapfen und so, ne?
Spannend. Aber es ist faszinierend, also quasi das Thema James Gunn und der dritte Teil von Guardians of the Galaxy, damit ist ja quasi ein Stück weit auch unser Podcast gestartet, um die ganzen Querelen. Er ist gefeuert, wurde entlassen, dann wurde er doch wieder eingestellt, hat in der Zeit Suicide Squad gemacht. Guardians verschoben, Corona, bla. Und jetzt 5. Mai 2023, Alex, da kann dieser große Story Arc, der auch unseren Podcast seit dann 5 Jahren begleitet hat, abgeschlossen werden. Das ist schon ein bisschen witzig mittlerweile.
Ja. Wenn du Zahlen gut findest, dann lass uns doch noch zum letzten Trailer kommen, den wir mitgebracht haben. Nach 33 Jahren, Ronny, nach Indiana Jones 3, The Last Crusade, 1989.
Endlich der nächste Teil.
Kommt endlich ein neuer Indiana Jones. Und lustigerweise ist es, haben sie ihn Indiana Jones 5 genannt, was komisch ist, weil nach der 3 kommt in aller Regel eine 4 mit dem Titel Indiana Jones in The Dial of Destiny. Und
ich wollte gerade sagen, die offizielle Benennung ist gar nicht 5.
Gott sei Dank, genau. Wer sich wundert, was ich hier meine, ich fand den 4. tatsächlich gar nicht mal so gut und ignoriere den gerne weg. Deswegen war ich ultra skeptisch zu dem neuen Trailer.
Ich habe den Schmerzgrad mehr als nur herausgespürt aus deiner Stimme.
Aber dieser Trailer halt, der, ich finde, der macht unglaublich viel Spaß einfach. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also Harrison Ford, ja, okay, alter Mann, ja aber du siehst,
nicht
glaube
mehr
ich, dass
ganz
er
so alt, Alex, in ein,
Spaß
zwei Szenen.
Hat. Genau, da hat er schon gesagt, dass sie haben ihn de-aged digital. Ich fand aber sogar in schrottig 1080p YouTube-Compression sah das einigermaßen ordentlich aus schon mal.
Ich bin noch hin und her gerissen, ja.
Es gab ein paar Szenen, da sieht es besser aus. Es gab eine, da sah es noch nicht so gut aus. Harrison Ford selber sagte, it won't suck. Okay. Mads Mikkelsen, da bin ich all in, ist hier dabei.
Darf den Obernazi spielen. Also wir machen halt mit Verjüngung und Mads Mikkelsen als Obernazi nochmal einen Schritt zurück in die Vergangenheit.
Schritt zurück, ja.
Und er
auf jeden
sieht
Fall
aus. Dios mio.
Krass, ne? Ja. Und ich bin halt gespannt mit dem Schritt zurück. Scheinen sie ja irgendwie, weiß ich nicht, ob sie wirklich einen Abschluss bringen wollen aus allem, was so an mystischer Energie aus den Filmen zuvor vorhanden
möglich.
War.
Gut möglich.
Genau. Thomas Kretschmann ist dabei und Antonio Banderas, die haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen im Trailer.
Doch, taucht ganz kurz auf. Aber Kretschmann habe ich nicht gesehen.
Kretschmann, nee, genau.
Genau.
Den haben wir nicht gesehen, ja.
Ja, und, aber der Banderas ist hebt kurz seinen Kopf.
Und der Toby Jones, der ist auch dabei, irgendwie immer dabei, wenn du so einen Deutsch-Briten brauchst irgendwie. Keine Ahnung, ich muss sagen, ich fand's unterhaltsam. Sie ziehen's wirklich auf, als wär's so dieses One Last Time nochmal, den Ritt zu wagen im wahrsten Sinne des Wortes. Guckt euch den Trailer an und es bleibt dabei auch jetzt nach mehrfachen Gucken, die letzte Szene nachdem der Titel Dial of the Destiny, die letzte Szene ist einfach so, dass da geht mir das Herz auf einfach. Nach weiß ich nicht, 40 Jahren Indiana Jones ist das einfach eine schöne Hommage. Und was es so für mich ein bisschen versöhnlicher macht in Summe,
Hau raus.
Ist, dass ja James Mangold Regie geführt hat.
Mhm. Da wollte ich auch gerade noch kurz drauf
der
eingehen.
Der hat ja mit Logan das wirklich zu einem schönen Abschluss gebracht.
Das hat er gut
wenn
gemacht,
sie das
ja.
Und wenn sie das hier auch vorhaben, dann ist er, glaube ich, der Mann dafür, wenn dann.
Das finde ich nämlich auch super interessant, wie du gesagt hast, eben schon mit Logan. Und der Trailer ist so, das sieht alles schon sehr state of the art aus. Die Actionsequenzen, wie das quasi digital teilweise auch die Sets nochmal verjüngt wurden oder rekonstruiert wurden, also ganz sicherlich mit digitaler Hilfe. Und da muss der Spagat sitzen, da muss ein feines Händchen für haben, dass das dann funktioniert, weil wir haben alle gesehen, Indiana Jones 4, wenn man da digitale Tricks irgendwie zurate zieht, das kann richtig doll nach hinten losgehen und sehr schlecht altern. Mhm. Und hier habe ich das Gefühl, dass sie da einfach noch ein bisschen sagen, okay, wir drehen das wieder ein bisschen zurück, handgemacht, Originalsets, wirklich echte Props. Da hoffe ich ganz
doll
drauf.
Aber sie scheinen ja ganz viel dann trotzdem Vergangenheit zu zitieren und vielleicht dann nochmal wirklich so diesen Kniefall zu machen vor dem, ich sag jetzt mal, fiktiven Lebenswerk von Indy.
Ja.
Das quasi so letzten Endes ja, man einfach nochmal da das Revue passieren lässt, um dann irgendwie zu einem, hoffentlich zu einem Abschluss zu kommen. Ich weiß nicht, ich brauche dieses, ja, wir packen da einen neuen jungen Schauspieler rein, im vierten war es ja Shia LaBeouf, um irgendwie da in die Fußstapfen zu treten. Das ist ja gar nicht aufgegangen. Aus vermutlich diversen Gründen. Mhm. Ne? Shia.
Ja. Man sieht im Trailer schon ein bisschen Wüste und Sonne und Hitze und wir können uns dann auch freuen. Am 30. Juni ist das Teil jetzt eingeplant.
Im Sommer.
Genau. Ja, da wird es vielleicht noch nicht ganz so heiß, aber da könnte ich mir gute Indiana Jones 5 Vibes vorstellen.
Dito, und ist auf jeden Fall auch noch genug Spiel drin, dass wir vielleicht nochmal einen Trailer haben, wo man vielleicht noch ein bisschen mehr sieht, auch von
davon würde ich ausgehen. Davon würde ich ausgehen.
Und vielleicht bringen wir ihn dann nochmal mit, wenn wir eine stärkere Meinung nochmal dazu haben.
Ah, ja.
Und falls nicht, dann nicht. Dann sehen wir uns am 30. Halt Juni im Kino.
Genau.
Ich freue mich auf jeden Fall. Und das war, da fällt mir ein Stein vom Herzen, muss ich gestehen. Nach der 4. 3, meine Entschuldigung, 33 Jahre ist es her. Danke.
Lobe den Tag nicht vor dem Abend, Alex, aber ich behaupte, wir können schon mal mit gehobenem Hauptes hier aus der Sendung rausgehen und dann würde ich hier den Sack zumachen. Für alle, die da quasi mit in die Vorlobhuldelei einsteigen wollen für Indiana Jones and the Dial of Destiny, die können uns ja gerne anschreiben. Auf den sozialen Medien zum Beispiel, Twitter, Instagram
anschreien.
Oder Facebook. Anschreien bitte auch gerne. Ja. Caps Lock ist Voraussetzung. Ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Dann bitte auch den gleichnamigen Hashtag verwenden.
Der ist einfach, das kann sich jeder merken. NSRT Podcast.
Halt, stopp, das war unfair.
Was?
Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Ja, ich würde sagen, gerne auch mindestens 30 Sekunden bei Spotify bei uns reinhören und dann eine 5-Sterne-Bewertung abgeben und das gleiche gerne auch auf iTunes mit einem kleinen Kommentar. Wir freuen uns über jedes Feedback.
So danke. Sieht es aus.
Danke, bitte.
Und ansonsten,
bitte,
vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Ronny.
Wieder
dass
gerne.
Du hier heute mein Weihnachtself warst, zu meiner virtuellen Linken oder Rechten. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.